Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Grenzgänger und Brückenbauer. Zum 100. Geburtstag von Johannes Paul II. Von Andrea Flemming. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Oktober 1978. In der Abenddämmerung steigt weißer Rauch auf aus dem wohl berühmtesten Schornstein der Welt. Zeichen, dass das Kardinalskollegium der katholischen Kirche sein neues Oberhaupt gewählt hat. Die Wahl fiel nach mehr als 450 Jahren, in denen Italiener die Geschicke der katholischen Kirche bestimmt hatten, das erste Mal auf einen Slawen. Der Pole Karol Wojtyła wird von nun an als Nachfolger des Apostels Petrus weit mehr als nur das Leben und die Zukunft der katholischen Kirche prägen. Geboren wurde er vor 100 Jahren, am 18. Mai 1920 in Wadowice, 30 Kilometer entfernt von Auschwitz, dem Ort, der zu Wojtyłas Lebzeiten durch eines der größten Vernichtungslager der jüngeren Menschheitsgeschichte berühmt geworden ist. Viele Attribute wird man ihm im Laufe seiner Amtszeit geben. Der Reisepapst, der Medienpapst, der Papst der Versöhnung und des Dialogs. Aber auch der Papst, der die Diskussion um das Frauenpriestertum ein für allemal beenden wollte und dem man heute vorwirft, nicht schnell und deutlich genug Position bezogen zu haben gegen den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch Amtsträger der Kirche. Bleiben wird aber auch die Erinnerung an das öffentliche Schuldbekenntnis, indem er das im Namen der Kirche begangene Unrecht beim Namen nannte und um Vergebung bat. Doch es ist vor allem das vermutlich wichtigste historische Ereignis seiner Zeit, das mit diesem Papst in Verbindung gebracht wird, der Fall des Eisernen Vorhangs. Viele Historiker sagen heute, dass Johannes Paul II. Dabei eine maßgebliche Rolle spielte, das Ende des sozialistisch-kommunistischen Ostblocks sozusagen einleitete. Und da ist die Erinnerung gerade an seine letzten Lebensjahre. Den eigenen körperlichen Verfall hat er nicht verstecken wollen, hat keinen Hehl gemacht aus der physischen Begrenztheit des menschlichen Lebens. Um den Respekt vor der Würde des Menschen, vor dem Leben vom Augenblick der Zeugung an bis zum letzten Atemzug auf dieser Erde, hatte er nicht erst während seiner Amtszeit als Papst gerungen. Die schonungslosen Bilder seiner eigenen Krankheit zeigten aber auch die spirituelle Kraft des Glaubens, die die körperlichen Grenzen übersteigt und die der Kultur des Todes, wie er sie in einem wichtigen Lehrschreiben genannt hatte, eine Kultur des Lebens entgegensetzen sollte. Schon seine ersten Worte als Papst am Abend seiner Wahl offenbarten, auf wen er von Beginn an sein eigentliches Vertrauen setzte.
Die eventissimi Kardinali hanno chiamato un nuovo Vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano.
Die ehrwürdigen Kardinäle haben einen neuen Bischof von Rom berufen. Sie haben ihn aus einem fernen Land gerufen. Ich hatte Angst vor dieser Ernennung, aber ich habe sie angenommen im Geist des Gehorsams gegenüber unserem Herrn und im völligen Vertrauen auf seine Mutter, die allerheiligste Madonna.
Ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima.
Bei der offiziellen Eröffnung seines Pontifikats einige Tage später machte er deutlich, dass er nicht bereit sein würde, sich Grenzen setzen zu lassen und rief den Christen in aller Welt ermutigend zu:
Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Habt keine Angst. Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus. Öffnet die Grenzen der Staaten, die wirtschaftlichen und politischen Systeme, die weiten Felder der Kultur, der Zivilisation und der Entwicklung für seine erlösende Herrschaft. Habt keine Angst.
Non abbiate paura.
Öffnet die politischen Systeme für Christus. Schon diese ersten Worte waren eine klare Botschaft, die gerade in seiner Heimat aufgenommen wurde. Vor allem seinen ersten Besuch als Pontifex in Polen nutzte Johannes Paul II., um seinen Landsleuten Mut zu machen. Auf dem Warschauer Siegesplatz betete er: Der Geist Gottes verwandle das Antlitz der Erde, und fügte dann eine entscheidende Betonung hinzu, indem er sagte: Der Geist verwandle das Antlitz dieser Erde hier. Johannes Paul hatte dem polnischen Volk den aufrechten Gang beigebracht. So wird sich ein ehemaliger Regierungschef Polens später an den Besuch von 1979 erinnern. Kurz darauf entstand mit Solidarność eine freie Gewerkschaft, die das Regime unter dem Druck des Volkes anerkannte. Es war die erste offizielle Opposition in einem sozialistischen Staat. Die Entwicklung hin zum Fall des Eisernen Vorhangs hatte begonnen durch den Mut der Polen, ermutigt durch den Grenzgänger und Brückenbauer Johannes Paul II. Einer, der durch seine Arbeit die Chance hatte, Johannes Paul II. Aus der Nähe kennenzulernen, ihn bei vielen öffentlichen Auftritten zu begleiten, zu beobachten und auch mit ihm zu sprechen, ist der deutsche Journalist und Buchautor Andreas Englisch. Der gebürtige Westfale lebt schon seit vielen Jahren in Rom und erzählt in seinen Büchern, aber auch in Korrespondentenberichten für deutsche Medien sehr anschaulich, wie gerade dieser Papst Einfluss genommen hat auf das Leben der Welt in vielen Bereichen. Eine objektive Berichterstattung sei ihm dabei schwer gefallen.
Wojtyla hatte etwas absolut Magisches. Selbst wenn sie nicht an Gott geglaubt hätte, wenn die Kirche scheißegal war, man wurde als Journalist absolut parteiisch. Also dass wir, die damals so lange mit Wojtyla zusammen gewesen sind, über den objektiv berichtet hätten, ist gelogen. Also ich war immer antiklerikal, habe ich auch immer wieder geschrieben, Wojtyla total rückständiger, konservativer. Aber es schlug dann um irgendwann. Ich würde mal sagen, spätestens so 1989, 1990. Und dann war das unser Mann.
Religion und Weltgeschehen waren gerade für Johannes Paul II. Eng miteinander verbunden. Und auf seinen vielen Reisen hat der engagierte Pole keine Gelegenheit ausgelassen, auf politische, gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Missstände durch Worte, Gesten und auch durch spontanes Handeln direkten Einfluss zu nehmen. Englisch berichtet von einem spontanen, ungeplanten Abstecher des Pontifex in die Favelas von Rio de Janeiro bei seinem Besuch in Brasilien 1980. Die brasilianischen Gastgeber wollten keine Gelegenheiten bieten für Bilder des Papstes in Elendsvierteln. Doch der nutzte eine Lücke im dichten Besuchsprogramm und stieg mehrere hundert Stufen hoch in das Viertel Vidigal und brachte das Sicherheitspersonal damit in helle Aufruhr. Als ihn eine Bewohnerin des Viertels um Hilfe für ihre hungernde Familie bat, zog er sich dann auch noch spontan den Fischerring vom Finger und schenkte ihn trotz vehementen Protestes seines Staatssekretärs der Frau.
Der hat nicht getickt wie ein Politiker oder wie ein Journalist, der war anders.
anders und unkonventionell Johannes Paul II. War, zeigen vor allem die Zeichen und mutigen Schritte, die er im Dialog mit anderen Kirchen und anderen Religionen getan hat. In vielen Gesten überlagern sich dabei die Ebenen des Politischen, Sozialen und Religiösen, auf die sein Handeln Auswirkungen hatte. Ein Beispiel dafür ist eine Szene, die sich während der ersten Reise eines Papstes nach Rumänien im Mai 1999 ereignete. Johannes Paul II. Traf auf dem katholischen Friedhof von Bukarest mit katholischen und orthodoxen Kirchenvertretern zusammen und erwies am Grab eines griechisch-katholischen Kardinals und am Denkmal der Gefallenen der Revolution stellvertretend allen rumänischen Märtyrern die Ehre, die sich dem kommunistischen Regime widersetzt hatten, Orthodoxen wie Katholiken. Dieses schlichte Gebet löste in Rumänien die erste abweisende Starre, mit der man dem Vatikanvertreter zunächst begegnet war, und schlug als Zeichen der Achtung und des Respekts eine wichtige Brücke zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Ein Jahr später beschreibt das katholische Kirchenoberhaupt, was er mit diesem Gebet ausdrücken wollte.
Als mir letztes Jahr während meiner Pilgerfahrt in euer Land gewährt war, gemeinsam mit euch auf dem katholischen Friedhof von Bukarest zu beten, habe ich dies getan, indem ich die ganze Kirche Christi im Herzen trug. Zusammen mit der ganzen Kirche kniete ich schweigend nieder an den Gräbern eurer Märtyrer. Das Blut dieser Märtyrer ist ein Sauerteig des Lebens im Geiste des Evangeliums, das nicht nur in eurem Lande wirkt, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt.
Der Dialog unter den Religionen war sicher ein besonderes Anliegen von Karol Wojtyła. Und er hat sich mit seinen mutigen Initiativen nicht nur Freunde gemacht. Schritte auf Gläubige und Religionsführer zu wurden nicht immer verstanden und von politischen Lagern durchaus für die eigene Agenda ausgenutzt. Unbestritten bleibt, dass Johannes Paul II. Viel angestoßen hat für ein größeres Verständnis, für die Annäherung unter den Religionen und im Sinne eines gemeinsamen Engagements für Frieden und Gerechtigkeit. Ein außergewöhnliches Zeugnis dafür ist eine Ansprache, die er 1985 vor 100.000 muslimischen Jugendlichen im Sportstadion von Casablanca hielt. Hier wird nicht nur sein vertrauensvolles Verhältnis zu jungen Menschen deutlich, das den Begründer der Weltjugendtage bis zum Schluss auszeichnete. In dieser ungewöhnlich offenherzigen Rede offenbarte Johannes Paul II. Einen Weg des Dialogs zwischen Gläubigen verschiedener Religionen.
Achtung und Dialog verlangen Gegenseitigkeit in allen Bereichen, im Besonderen der Religionsfreiheit. Ihr jungen Menschen seid, dessen bin ich sicher, dialogfähig. Ihr wollt nicht von Vorurteilen bestimmt werden. Ihr seid bereit, eine Zivilisation im Zeichen der Liebe aufzubauen. Ihr wollt die anderen ohne Rücksicht auf Nation, Rasse und Religion lieben. Die katholische Kirche blickt mit Hochachtung auf euren religiösen Weg und erkennt seine Qualität an, den Reichtum eurer geistlichen Tradition. Auch wir Christen sind stolz auf unsere religiöse Tradition. Ich glaube, dass wir, Christen und Muslime, mit Freude die religiösen Werte, die wir gemeinsam haben, anerkennen und Gott dafür danken sollten.
. 1986 lud Johannes Paul II. Die Führer der großen Weltreligionen zu Begegnung und gemeinsamem Gebet nach Assisi ein. Er vergewisserte sich des gemeinsamen Wunsches und der Bereitschaft, für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung zu kämpfen. Die Bilder der ehrwürdigen Gestalten in farbenprächtigen Gewändern vor der Kulisse der mittelalterlichen Kathedralen gingen um die Welt und legten den Grundstein für das gemeinsame Engagement für die friedliche Koexistenz der Völker, den Schutz des Lebens und der Natur. Das Weltgebetstreffen für den Frieden findet seitdem in regelmäßigen Abständen statt. Doch neben diesen großen geplanten Vorstößen im Miteinander der Religionen waren es vor allem die spontanen Gesten des Respekts und der Achtung, durch die Papst Johannes Paul II. Neue Brücken schlagen und die Herzen der Anwesenden erobern konnte. Ein typisches Beispiel dafür war ein kurzer, heikler Moment während eines Gottesdienstes an der Geburtskirche in Bethlehem im Februar 2000. Anwesend waren neben den Würdenträgern der christlichen Kirchen auch Palästinenserpräsident Yasser Arafat, seine Frau Suha, eine Christin, und andere palästinensische Würdenträger, viele von ihnen Muslime. Die Messe wurde plötzlich vom Ruf des Muezzins aus den Lautsprechern der benachbarten Omar-Moschee unterbrochen. Manche hielten es für eine Provokation. Doch der Papst unterbrach seine Zeremonie für die Zeit des muslimischen Gebetsrufes und nahm nach einer respektvollen Pause sein Gebet wieder auf. Allahu Akbar, Gott ist groß, das habe der Papst unterstrichen, berichtet Korrespondent Andreas Englisch später. Und unter den anwesenden Muslimen sei spontaner Applaus ausgebrochen. Während Johannes Paul II. Sich mit den Muslimen in den Begegnungen mit ihren Führern auf das gemeinsame Zeugnis für den Frieden und die Verurteilung von Gewalt verpflichtete, hatte das Verhältnis zum Judentum für den Polen Karol Wojtyła auch eine ganz persönliche Dimension. Geboren in Wadowice, das nur 30 Kilometer entfernt vom Vernichtungslager Auschwitz liegt, zählten Juden zu seinen Freunden aus Kindheitstagen. Sowohl die theologischen Annäherungen seiner Vorgänger, aber vor allem die intensiven Begegnungen mit Vertretern des Judentums und seine Freundschaften aus seiner Zeit in Polen, dies alles führte am 13. August 1986 zum ersten Besuch eines Papstes in einer jüdischen Synagoge. In seiner Ansprache setzte er damals ein unnachahmliches Zeichen.
Ein Wort tiefer Verabscheuung möchte ich zum Ausdruck bringen für den während des letzten Krieges gegen das jüdische Volk beschlossenen Genozid, der zum Holocaust von Millionen unschuldiger Opfer geführt hat. Die Kirche Christi entdeckt ihre Bindung zum Judentum. Die jüdische Religion ist für uns nicht etwas Äußerliches, sondern gehört in gewisser Weise zum Inneren unserer Religion. Zu ihr haben wir somit Beziehungen wie zu keiner anderen Religion. Ihr seid unsere bevorzugten Brüder und, so könnte man gewissermaßen sagen, unsere älteren Brüder.
Johannes Paul II. Prägte damals die Bezeichnung der älteren Brüder, die auch als Geste der Versöhnung aufgenommen wurde. Im Jahr 2000, das die katholische Kirche als heiliges Jahr beging, nahm er die Jahrtausendwende zum Anlass, ein einzigartiges Schuldbekenntnis und eine Bitte um Vergebung seitens der katholischen Kirche zu formulieren. Das Mea Culpa galt in einer der vielen Vergebungsbitten auch speziell gegenüber den Juden.
Gott, unser Vater, lass die Christen der Leiden gedenken, die dem Volk Israel in der Geschichte auferlegt wurden. Lass sie ihre Sünden anerkennen, die nicht wenige von ihnen gegen das Volk des Bundes begangen haben. Wir sind zutiefst betrübt über das Verhalten aller, die im Laufe der Geschichte deine Söhne und Töchter leiden ließen. Wir bitten um Verzeihung und wollen uns dafür einsetzen, dass echte Brüderlichkeit herrsche mit dem Volk des Bundes.
Bei seinem anschließenden Besuch im Heiligen Land besiegelte Johannes Paul II. Dann dieses Zeichen, indem er schweigend und mit einer demütigen Verbeugung eben diese Vergebungsbitte auf einem Zettel in die Ritzen der Klagemauer steckte. Das sei wohl die wichtigste Geste seines Pontifikats gewesen, vermutet Autor Andreas Englisch.
An die Klagemauer zu gehen und sich für das zu entschuldigen, was Christen Juden angetan hatten, das war ganz wichtig. Ich glaube, wenn man ihn gefragt hätte, Heiligkeit, was war ihre wichtigste Geste, dann würde er sagen, das Gebet an der Klagemauer. Wir müssen uns für das, was wir 1700 Jahre lang Juden angetan haben, endlich entschuldigen. Thank you.
Zum Ende des Jubiläumsjahres 2000 veröffentlicht Johannes Paul II. Ein apostolisches Schreiben, in dem er nach Meinung einiger Theologen sein pastorales Vermächtnis hinterlässt. In dem Text mit dem lateinischen Titel Novo Millennio Ineunte, zu Deutsch zu Beginn des neuen Jahrtausends, beschreibt er seinen Traum einer Kirche der Zukunft. Darin nimmt er Maß an einigen Grundprinzipien des Zweiten Vatikanischen Konzils, die noch immer auf ihre Umsetzung warten. Er wünscht sich eine Kirche mit starker gemeinschaftlicher Spiritualität, die sich abkehrt von der Priesterzentriertheit und die Laien aufwertet, die der zentralen Steuerung durch Rom weniger Gewicht gibt als der Mitgestaltung durch die Ortskirchen und die sich in der Gemeinschaft mit Christen anderer Konfessionen in den lebendigen Dialog mit der Gesellschaft begibt. Die Christen, so Johannes Paul II., müssten eine Spiritualität der Gemeinschaft entwickeln.
Die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft zu machen, darin liegt die große Herausforderung, die in dem beginnenden Jahrtausend vor uns steht. Wenn wir dem Plan Gottes treu sein und auch den tiefgreifenden Erwartungen der Welt entsprechen wollen.
Abgesehen von den historischen Zeichen des Dialogs, den Schritten der Versöhnung und einer Vision von Kirche als Gemeinschaft, die Karol Wojtyła auf vielen Ebenen angestoßen hat, bleiben wohl allen die Bilder seiner letzten Monate sehr eindrücklich vor Augen. Der Medienpapst, der energische weiße Mann, der von der Jugend in Częstochowa, Denver und Manila wie ein Popstar gefeiert wurde, dieser Papst hat sich auch am Ende seines Lebens, von der Parkinson-Krankheit gezeichnet, nicht vor den Kameras versteckt. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, heißt es bei Paulus im 2. Korintherbrief. Vielleicht war es dieses authentische Lebenszeugnis, das den Menschen mehr über den Glauben vermittelt hat als jede Predigt. Journalist Andreas Englisch zieht zumindest für sich eine eindeutige Bilanz.
Wojtyła war der einzige Mensch, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe, der ohne den geringsten Zweifel an Gott geglaubt hat. Er hat viel in meinem Leben hinterlassen. Den Glauben an Gott. Ich habe ihn gemocht. Ich habe versucht, ihn zu verteidigen. Sein Tod ging mir sehr nahe. Aber ich würde nicht an Gott bleiben ohne Wojtyła.